So, schnell vorangehen wie davon. Ich möchte Sie in eine Welt entführen, die allgegenwärtig ist und die dennoch vollkommen unbekannt für uns ist. Seit Robert Koch versuchen wir immer, Bakterien zu isolieren und zu analysieren. Nur diese Methode wirkt überhaupt nicht bei unserem Darm. Denn alles, was wir mit dieser Methode erfahren haben bisher, ist, dass wir etwa 10 hoch 13 Bakterien in unserem Darm haben und dass wir über 1000 verschiedene Spezies bei jedem Menschen vorzufinden haben. Über die Zusammensetzung von dem Stuhl, über Zusammenwirkung zwischen Darmoberfläche und Bakterien wissen wir insgesamt sehr wenig. Erst in letzter Zeit wurden Methoden entwickelt, womit man die Gemeinschaft von Bakterien als Ganzes untersuchen kann. Eine von diesen Methoden heißt FISH und über diese Methode will ich heute sprechen. FISH bedeutet Fluoreszenz in situ Hybridisierung. Jedes Bakterium hat etwa 10 hoch 5 bis 10 hoch 8 Ribosomen. Jedes Ribosom hat seine eigene RNA. Auf diesem RNA finden Sie spezifische und allgemeine Bereiche, wenn Sie ein Spiegelbild davon in kurzem Oligo schaffen und färben, so können Sie Bakterien speziesspezifisch und gruppenspezifisch anfärben, ohne die Struktur dieser Bakterien zu zerstören. Das sieht dann in etwa so aus, und das sind die Aufnahmen von unserem Stuhl. Sie sehen, dass der Stuhl wahnsinnig komplex aufgebaut ist, dass die Bakterien nicht einfach vermischt sind, sondern bestimmte Regionen einnehmen und natürlich auch in einem Verhältnis zu der Mucosa stehen, was die Pathogenität oder auch die Bedeutung dieser Bakterien denn ausmacht. Wir haben mit dieser Methode inzwischen etwa Biopsien von etwa 5000 Patienten untersucht. Und das Erstaunliche und wahrscheinlich das Wichtigste an diesen Untersuchungen ist, dass wir, was wir fanden, ist, dass bei gesunden Menschen, obwohl wir sehr viele Bakterien im Darm haben, keine von diesen Bakterien haben einen Zugang zu der Darmmucosa. Die gesunde Darmmucosa ist bedeckt mit einer Schleimschicht, vielleicht nehme ich lieber die Maus.
Das ist in der Mitte da. Das ist der
ja, vielen Dank. Also die Mucosa, gesunde Mucosa ist bedeckt mit einer Schleimschicht und in dieser Schleimschicht finden Sie vielleicht vereinzelte Bakterien. Das ist sehr erstaunlich, weil normalerweise haben Sie 10 hoch 13 Bakterien im Darm. Das heißt, Sie müssen 13 Mal verdünnen, bevor Sie überhaupt zu einzelnen Bakterien kommen. Hier tun Sie gar nichts, Sie führen den Patienten ab und Sie finden solche Befunde vor. Wenn Sie den gleichen Befund von Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erheben, von den gleichen Biopsien, dann sehen Sie ein völlig anderes Bild. Die gesamte Oberfläche ist bedeckt mit einem dichten Teppich, man nennt das Biofilm von Bakterien. Diese Bakterien kriechen in jede Ritze rein, sind in den Krypten zu finden und auch in einzelnen Zellen. Der Befund ist nicht Crohn- oder Colitis-spezifisch, sondern kann ebenfalls bei infektiöser Colitis gefunden und sogar bei einem Teil von Patienten mit funktionellen Darmbeschwerden, was dafür spricht, dass die Störung der Barriere eher eine generelle Frage ist. Allerdings die Zusammensetzung der Bakterien auf der Oberfläche von Biopsien ist in diesen Krankheiten unterschiedlich. Auf diesem Bild oder in dieser Serie von Experimenten, Bacteroides ist gelb markiert, Bacterium rectale ist rot markiert und alle anderen Bakterien sind grün markiert. In jedem Bild sieht man alle drei Gruppen gleichzeitig und man sieht, dass bei Morbus Crohn vorwiegend Bacteroides auf der Oberfläche zu finden ist, bei infektiöser Colitis alle andere Bakterien als Bacteroides oder Eubacterium rectale und bei funktionellen Darmbeschwerden vorwiegend Eubacterium rectale auf der Oberfläche zu finden ist. Nun, wenn dem Körper zu viel wird, reagiert er mit einer Entzündung. Die Entzündung normalerweise suchen wir in der Darmwand, aber bevor die Entzündung überhaupt in die Darmwand reingeht, findet sie in den Darmlumen statt. Sie sehen hier eine Biopsie von Patienten mit Colitis ulcerosa. Die Epitheloberfläche ist eigentlich vollkommen intakt. Was Sie sehen, ist eine Auswanderung, massive Auswanderung von Leukozyten in den Darmlumen. Die Leukozyten stellen sich vor der Schleimschicht und versuchen hier Bakterien abzutöten und zu verhindern, dass sie überhaupt in Kontakt mit der Mucosa kommen. Wenn das nicht klappt, dann kommt es zu Ulzeration und Bakterien dringen in die Tiefe ein und bilden Fissuren und Ulzerationen. Nun, von den Biopsien kann man natürlich nicht auf Verhältnis zwischen dem Stuhl, Schleim und der Darmwand schließen, deswegen müssten wir zu Tierexperimenten greifen. Hier zeige ich Ihnen ein paar Bilder von Wildtyp-Maus, die ist gesund und eigentlich im Weiteren unauffällig. Das ist ein Bild aus dem Dünndarm. Wie Sie sehen, im Dünndarm von einer Maus gibt es kaum Bakterien. Wenn wir Dickdarm anschauen, distales Dickdarm von der Maus, dann ist die Situation sehr ähnlich zu dem, was wir bei den Menschen sehen, und zwar von Ilium bis zum Zirkum. Wir sehen Darmwand, wir sehen den Stuhl in der Darmlungen und wir sehen Mukusschicht, die komplett den Stuhl von der Darmwand trennt. Es gibt keine Verbindung, und wenn wir mit Fluoreszenz in situ hybridisierung das gleiche Bild anschauen, dann sehen wir das als Spalt, in dem keine Bakterien vorhanden sind. Deswegen können wir auch hohe Konzentrationen von Bakterien in unserem Darm vertragen, weil wir normalerweise keinen Kontakt mit diesen Bakterien haben. Erstaunlicherweise im proximalen Polen von der Maus, die Situation war anders. Die Bakterien kontaktierten dort mit der Darmwand, gingen tief in die Krypten ein, was sie bei dem Menschen niemals beobachten würden, und erreichten hier nicht nur hohe Konzentrationen, sondern auch eine hohe Fluoreszenz, was für eine hohe Dichte von Ribosomen spricht und auch dafür, dass diese Bakterien einen hohen Metabolismusgrad aufweisen. Wenn man allerdings schaute, welche Bakterien oder ob alle Bakterien mit der Darmwand kontaktierte, dann sah man, dass eine gewisse Selektion stattfindet. Auf diesem Bild unten sehen Sie das gleiche mikroskopische Feld, was einmal mit CY5-Farbe fluoresziert ist, mit einer Sonde, die spezifisch ist für Eubacterium rectale und einmal für Bacteroides. Es ist das gleiche Bild, die gleiche Stelle. Sie sehen, dass Eubacterium rectale direkt an die Wand anschließt und natürlich auch in die Krypten geht. Bacteroides dagegen ist vollständig von der Darmwand getrennt. Es gibt keinen Kontakt zwischen Bacteroides und der Darmwand, sodass hier eine Separation stattfindet. Am Anfang haben wir gedacht, vielleicht ist das so eine Art Probiotika, was die Darmwand davor schützt, dass die pathogenen Bakterien die Darmwand erreichen können und sich dort ausbreiten. Aber diese Vorstellung müssten wir fallen lassen, nachdem wir nachgeschaut haben, welche Bakterien die Darmwand im proximalen Abschnitt von der Maus erreichen können und welche nicht. Es stimmte zwar, dass die meisten Bakterien, die separiert waren, waren pathogene Bakterien oder fakultativ pathogene Bakterien wie Bacteroides, Enterobacteriaceae, Clostridium difficile und Bionella. Aber was auch auffiel, war die Form von diesen Bakterien. Alle diese Bakterien hatten eine Form von kurzen kokoiden Stäbchen. Wenn wir wiederum draufschauten, welche Bakterien die Darmwand erreichten und in die Krypten von der Maus reingehen konnten, dann waren das Eubacterium rectale, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Das waren Lactobacillen, die man eigentlich für Probiotika hält, Bifidobakterien, Fasco und Lachgruppen. Was natürlich hier auch auffällt, ist die gewundene, langgestreckte Spiralforme oder auch korkenzieherartige Form von diesen Bakterien. Nun, jedes Jahr wird Nobelpreis verliehen und auch Schnobelpreis, glaube ich, in Amerika. Schnobelpreis ist für Anti-Entdeckungen gedacht. Und ein von den Schnobelpreisen im vorigen Jahr ging an Professoren in Harvard, die ihre Studenten durch Swimmingpool voll von Glibber schwimmen ließen. Sie wollten sehen, ob das Glibber im Swimmingpool das Schwimmen verlangsamt oder verhindert, und kamen zu ambivalenten Ergebnissen. Ich fand das Experiment eigentlich ganz gut. Und zwar aus der Überlegung, dass natürlich die Viskosität von Umgebung ist entscheidend für die Bewegungen von Bakterien. Und die Bakterien, die wir immer betrachten als Kolonie, als etwas an einer Stelle Sitzendes, die kommen in Wirklichkeit nie vor. Alle Bakterien bewegen sich, alle Bakterien haben spezielle Mechanismen für diese Bewegungen, und diese Mechanismen sind formabhängig. Die Kokken bewegen sich vorwiegend durch viele, das heißt, sie paddeln sich und fühlen sich am besten in flüssigen Medien wie Wasser. Die kurze Stäbchen haben den Flagellen am Ende. Sie nutzen einen Propeller und mit Propeller, wie mit jedem Boot, schwimmt man besser durch das Wasser als durch den Sumpf. Und die langgestreckten Formen, die schlängeln sich durch oder wie ein Korkenzieher. Sie können sich auch in sehr feste Medien einbohren, so wie ein Regenwurm durch den Erdreich. Wenn die Trennung bei der Maus durch die Viskosität von der Schleimschicht bedingt ist, dann müsste man das auch in vitro nachweisen können. Wir haben deswegen ein Experiment durchgeführt mit Agarose. Wir haben die Agarose einfach zwischen zwei Blätter von Zellulosepapier eingespannt. Diese Agarose wurde dann mit verschiedenen Agarosestärken ausgetragen. Das Gel kam auf Blutagar zum Anlocken von Bakterien. Obendrauf tropften wir einen Tropf von fäkalen Gemisch. Und nach 28 Stunden anaerobe Bebrütung haben wir das Membran abgenommen und geschnitten, als wäre das eine Darmwand, und schauten, welche Bakterien unter welchen Bedingungen durch das Gel wandern. Was dabei rauskam, sprach eigentlich für die Vermutung, dass die Trennung in dem Darm, die wir im Maus beobachtet haben, ist nicht bakterienbedingt, sondern viskositätsbedingt. Bei 0,2% Agarose, es ist zwar schon relativ viel, aber anscheinend für Bakterien noch relativ geringe Viskosität, wandern nur kurze Kokoidestäbchen von Bacteroides, die sind hier wieder gelb gefärbt, bei Bacterium rectale lange gewundene Stäbe bleiben zurück. Bei einer Konzentration von 0,5% Agarose wandern dann nur Eubacterium rectale Stäbe, die kurzen Bakterien, kurze Bakterides Bakterien bleiben zurück, und bei 0,7% Agarose hört jegliche Wanderung von Bakterien auf. Wahrscheinlich diese Situation ist typisch für den Mensch, wo wir vom Ileum bis zum Sigma überhaupt keinen Kontakt von Bakterien mit der Darmwand haben. Was geschieht nun, wenn wir in dieses System ein Detergens rein tun? Und ein von solchen Detergenzen ist DSS oder Dextran-Sodiumsulfat. Was wir dabei in vitro sehen, ist, dass alle Gruppen von Bakterien fangen an zu wandern bei einer Konzentration, wo sie normalerweise keine Bewegung mehr aufweisen. Und Sie sehen das sowohl für Bakteroides als auch für Eubacterium rectale. Bei in vivo, bei Mäusen, sehen Sie ein ähnliches Bild. Nur das, was ich vorher Ihnen an der Biopsie von Mensch gezeigt habe, Sie sehen hier eine massive Auswanderung von Leukozyten. Die Leukozyten stellen sich zwischen dem Mucus und dem Darmlumen und versuchen hier Bakterien abzuhalten von dem Kontakt mit der Wand. Man sieht bei größerer Vergrößerung, das ist jetzt ein Dapi-Bild, an dem nur die Kerne von menschlichen Zellen dargestellt sind. Das ist jetzt Mucosa-Oberfläche, einzelne Kerne von Leukozyten. Die Schatten davon sieht man auch bei der Hybridisierung. Hier sind nur die kleinen Pünktchen, stehen für Bakteroides. Man sieht, dass Bakteroides schon um die einzelnen Kerne von Leukozyten rumwandern. Und bei größerer Vergrößerung von dem gleichen Bild sieht man, dass die Leukozyten doch nicht imstande sind, die Zuwanderung von Bakteroides bis zur Darmwand aufzuhalten, und Bakteroides erreicht die Darmwand und bildet einen Biofilm bzw. Kontakt mit der Darmwand. Nun, bisher hat man die Wechselwirkung zwischen dem Darm und der Flora im Sinne von Toleranz und Immunantwort betrachtet. Und zwar, man nahm an, dass es gibt gute Flora und die böse Flora. Die physiologische Flora haben wir immer akzeptiert. Die bösen haben wir nicht toleriert, abgelehnt, ob durch Entzündung oder durch irgendwelche Reaktionen. Allerdings das Problem bei diesem Konzept ist, dass wir, wie gesagt, 1000 verschiedene Bakterien in unserem Darm haben. Und die meisten von diesen Bakterien sind eigentlich sehr üble Burschen. Wenn Sie betrachten E. coli macht Sepsis. Bakteroides macht Abszessen. Clostridium perfringens macht Gasbrand. Gasbrand zu nennen, dass das irgendwas Normales ist, kann man schlecht. Allerdings, alle diese Bakterien sind bei jedem Menschen in den Darm vorhanden. Wir nennen sie normal, weil sie bei jedem Mensch zu finden sind. Normal sind sie allerdings, solange sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und der Grund für die Toleranz oder für unser Zusammenwirken mit diesen Bakterien ist nicht, dass wir sie tolerieren, sondern dass wir in der Evolution sehr effiziente Mechanismen entwickelt haben, wie wir diese Bakterien uns vom Leibe zurückhalten können. Wir tolerieren sie nicht, wir ignorieren sie, weil sie hinter einer festen Wand von Mucus sich entfalten und mit uns keinen Kontakt haben. Nun, wir wissen, dass viele chronische entzündliche Darmerkrankungen und Allergien, auch Autoimmunerkrankungen in diesem Jahrhundert, nicht in diesem, im vorigen Jahrhundert massiv zugenommen haben und natürlich nehmen sie auch in diesem Jahrhundert weiterhin zu. Die Häufigkeit von diesen Krankheiten oder der Anstieg korreliert sehr gut mit der Einführung von sauberem Wasser, mit besseren hygienischen Bedingungen und auch höherem Lebensstandard. Deswegen in den 70er Jahren wurde eine Hypothese aufgestellt, dass wir leben zu steril, wir haben zu wenig Bakterien in unserer Umgebung und dadurch, dass wir zu wenig Bakterien oder zu wenig Kontakt mit Bakterien haben, vergessen wir, wie man damit umgeht. Und wenn wir dann doch einen Kontakt mit Bakterien haben, dann spielen wir verrückt und entwickeln Asthma, Schocks, entwickeln chronische entzündliche Darmerkrankungen und ähnliches. Was natürlich diese Hypothese nie gezeigt hat, ist, wie hoch ist tatsächlich die Belastung oder geringere Keimzahl von Bakterien in unserer Umgebung. Der Mensch auf dem Dorfe, der hier sein Kuh melkt, hat mit Sicherheit die gleiche Keimzahl von Bakterien in dem Dickdarm wie die Menschen aus Großstadt. Und die Anzahl von Bakterien in der Erde mag natürlich größer sein. Und in dem Schmutz mag natürlich auch größer sein, aber die Vielfalt von diesen Bakterien ist viel geringer. Und dass die Seife nicht unbedingt Sterilität ist, das muss man natürlich auch betrachten. Sie wissen, dass aus allen Krankenhäusern die Seife verschwunden ist. Wahrscheinlich nicht, weil sie die Bakterien killt, sondern weil es gut nachgewiesen werden könnte, dass mit der Seife Bakterien auch übertragen werden könnte. Die Detergenzien säubern uns, aber die sterilisieren die Oberfläche nicht. Was natürlich aber tatsächlich in dem vorigen Jahrhundert dazugekommen ist, das ist eine massivste Belastung durch die Detergenzien. Wir haben Detergenzien überall, auf allen Oberflächen, auf allen Kleidungen, auf Lebensmitteln. Wir haben die Detergenzien auf dem Geschirr, was wir aus dem Geschirrspüler rausnehmen. Es kann schon sein, dass die meisten von diesen Detergenzien nicht mal im Dickdarm gelangen, aber wir haben bisher nie getestet, welche von diesen Detergenzien eine pathologische Auswirkung haben können und welche nicht. Mit Sicherheit sollten diese Detergenzien unserer Schleimhaut sauber von dem Mucus machen, dann werden wir damit keine Freude haben. Nun, welche Faktoren noch können die Schranke zwischen Mucose, Mucus und dem Darm beeinflussen? Das sind natürlich auch die Emulgatoren. Das ist jetzt eine kurze Liste von Emulgatoren, die in der EU zugelassen sind. An der ersten Stelle steht Cognac und im Grunde genommen, Sie werden kein Lebensmittel finden, in dem nicht Emulgatoren vorhanden sind. Emulgatoren erhöhen natürlich die Beweglichkeit von Bakterien bzw. die erniedrigen die Viskosität von Flüssigkeit und erhöhen die Beweglichkeit von Bakterien da drin. Aber ich meine auch Intensivstationen. Sie werden mit Sicherheit Emulgatoren in jedem künstlich zubereiteten Medium, ob sie parenteral oder enteral geben, es verklumpt nicht, es ist klar, es ist sauber. Und wie viele Emulgatoren und welche Emulgatoren dazugesetzt worden sind, das wissen wir leider nicht und das hat uns nie interessiert und wir haben das auch nie untersucht tatsächlich. Wir wissen nur, dass in künstlicher Ernährung keine Glutene enthalten sind, aber alles andere fehlt da. Dass die Emulgatoren überall sind, das sieht man auch an Milch. Denn die Milch bildet seit 10 Jahren überhaupt keine Pelle. Ich weiß nicht warum. Ich bin noch mit Milch aufgewachsen, die immer nach dem Kochen eine Pelle bildete. Aber das ist verschwunden. Man sagt, es ist mechanisch erreichbar. Aber ich weiß nicht, wie soll man das mechanisch erreichen. Das geht einfach nicht. Natürlich ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Barriere wiederherstellen können, dass wir bestimmte Virulenz von Bakterien lernen oder auch das Austauschen von Bakterien weltweit verfolgen und versuchen auch bestimmte Stämme zu eradizieren. Aber das ist wahrscheinlich ein besonderes Kapitel, wo man sehr viel Arbeit machen muss. Ich will Sie vielleicht nochmal erinnern an diesem Bild, wie jetzt ganz prinzipiell so eine Schranke funktionieren könnte. Sie sehen schon, dass in den Becherzellen die Dichte von Mucus viel geringer ist. Und normalerweise, die Zellen an dem Kryptenboden sind sekretorisch, sie sind Stammzellen, sie wachsen, sie ersetzen die Kolonie-Epithelialzellen der Oberfläche innerhalb von 7 Tagen, dabei werden sie differenziert. Die Zellen von der Oberfläche sind vorwiegend resorptiv. Wir produzieren dünnen Schleim in den Becherzellen und in den Krypten. Dieser Schleim bildet eine Pelle auf der Oberfläche. Und aus dieser Schicht entzieht der Körper das Wasser. Und durch Entzug von Wasser wird die Mukusschicht, die an der Darmwand anliegt, fest wie Pflasterstein und praktisch undurchdringlich für Bakterien. Nun, dieser Mechanismus wird natürlich vervollständigt durch Sekretion von Defensin, durch Sekretion von Immunglobulin A und mehreren anderen Faktoren, ob das jetzt Trefolfaktor ist oder Phosphatidylcholin. Sind wahrscheinlich sehr viele, aber die grundsätzliche Frage ist, dass man diese Barriere aufbaut und aufrecht erhält. Nun, viele Faktoren greifen in diese Barriere ein und viele von denen sind Ihnen ganz gut bekannt. Vor etwa 2 Monaten traten an mich die Neurologen mit einem Problem an. Sie hatten ein Tierexperiment durchgeführt, bei dem sie Ratten Arteria cerebri media abgebunden. Diese Ratten entwickelten dann innerhalb von kürzester Zeit massive Gehirninfarkte und 80% von diesen Ratten starben. Sie behandelten diese Ratten mit Trotzephin und plötzlich wollten diese Ratten nicht sterben. Das hat sie etwas stutzig gemacht, weil ähnliche Experimente beim Mensch haben nicht so viel gebracht. Dann haben sie die Zahl von Ratten erhöht und haben das nochmal wiederholt und die wollten wieder nicht sterben. Und dann kamen die Ratten dann, oder beziehungsweise die Forscher mit diesen Ratten zu mir und sagten, was können wir da tun, was können wir denn anschauen. Wir schauten die Därme von diesen Ratten an und was man da sieht, ist, dass kurz nach Unterbindung von Arteria cerebri media ist es nicht nur das Gehirn, was reagiert, sondern in dem gesamten Kolonraum und Dünndarmraum kommt es zu massiver Auswanderung von Leukozyten und kolitischen Veränderungen in dem Dickdarm und in dem Dünndarm, die möglicherweise dafür auch verantwortlich sind, dass es zu einer Immunparalyse kommt, die wir eigentlich auch von anderen Experimenten und anderen Daten kennen, die nach Insulten auftreten kann. Und sicherlich hatten sie ein Glücktreffer mit Ciprofloxacin, sondern mit Trotzephin, weil Trotzephin vorwiegend über die Galle ausgeschieden wird und hohe Konzentrationen in dem Darm erreicht. So dass solche Geschichten wie Schock wahnsinnig wichtig sind, aber auch mit Agonie. Gerade vor 2 Wochen kamen zu mir Veterinärmediziner, die Schweinchen geschlachtet haben, die mit einem intrazellulären Pathogen infiziert worden waren. Nun, was es sich herausstellte, war, dass bei Kontrolltieren ebenfalls massive Veränderungen im Kolonraum nachweisbar waren, die sonst nicht zu sehen sind. Und dann fragte ich, also, wie wird nun so ein Schweinchen geschlachtet? Es wird erstmal ein Bolzen um den Kopf geschossen, dann wird dieses Schweinchen, also hat ein paar Minuten Agonie, dann wird das am Bein hochgeschoben, dann wird die Kehle durchgeschnitten, dann fließt das Blut raus, dann wird der Bauch aufgeschnitten, dann wird der Darm rausgenommen, dann wird er zugeschüttet. Das alles nimmt etwa 10 Minuten ein. Sicherlich, der Tod tritt vielleicht sofort ein, aber die Agonie oder die 10 Minuten, die danach stattfinden, der Darm lebt ja weiter und der Darm reagiert weiter. Und die Veränderungen, die da stattfinden, denke ich schon, dass diese Veränderungen sind für euch auch ganz wichtig, nur bisher hat man die immer übersehen und auch gar nicht untersucht. Ich bin sicher, dass auch auf Intensivstationen sowas ist alltäglich und hat natürlich auch medizinische Bedeutung und auch therapeutische Bedeutung. Nun, sicherlich alle Medikamente, die in Sekretion und Resorption eingreifen, müssen auch Einflüsse auf die Schranke haben, ob das jetzt cholinerge Substanzen, Muskarin-rezeptorreizende Substanzen sind, aber auch, Sie wissen das wahrscheinlich viel besser als ich, wahrscheinlich alle Medikamente, die Sie verwenden, haben Einflüsse auf diese Schranke und diese Schranke wurde bisher nicht untersucht und auch der Einfluss von diesen Medikamenten wurde nicht untersucht. Ich werde vielleicht das alles überspringen, das können wir irgendwann anders diskutieren, weil es ist noch ein anderes Thema, was ich gerne angeschnitten hätte, und zwar der Stuhl. Ich hoffe, ich habe Ihnen den Eindruck vermitteln können, dass Bakterien eben nicht ein Gemisch sind, sondern eine komplexe Gemeinschaft, die streng hierarchisch organisiert ist. Wir haben nun versucht, von den Biopsien zu den Stuhlproben rüberzukommen. Und zwar nicht, dass man ein Stuhlisolat nimmt oder eine Stuhlschmiere nimmt oder ein Stuhlhomogenat, sondern dass wir in Stuhlproben wie bei Erdbohrungen einen Zylinder entnehmen und diesen Zylinder Schicht für Schicht untersuchen und schauen, wie ist nun dieser Zylinder aufgebaut. Das läuft dann so wie auf diesem Bild. Wir haben Strohhalme einfach auf 3 cm geschnitten. Die Patienten bohren eine Stanze aus dem Stuhl raus. Das klappt sogar bei Patienten mit Durchfall wunderbar, denn die Strohhalme kommen sofort in die Fixierlösung. Und in dieser Fixierlösung sind die länger Zeit haltbar. Innerhalb von 2 Wochen hat jeder Mensch einmal einen Stuhl, bei dem er diese Untersuchung durchführen kann. Und mit dieser Methode inzwischen haben wir über 3000 Stanzen untersucht von ganz verschiedenen Patienten. Was dabei rauskam, ist, dass selbst bei gesunden Menschen, selbst der Stuhl ist schon mit einer Schleimschicht bedeckt, die undurchdringlich für Bakterien ist. Und dass diese Schleimschicht nimmt bei Patienten mit Durchfall zum Beispiel und IBS wahrscheinlich kompensatorisch massiv zu. Dass diese Schleimschicht doch oft nicht verhindern kann, dass die Bakterien reinwandern und in diese Schleimschicht massive Konzentrationen erreichen kann. Sie haben hier 2 verschiedene Gruppen und Sie sehen, dass die, die die Masse des Stuhls darstellen, müssen ja nicht unbedingt einwandern. Und die einwandern, stellen ja nicht mal im Stuhl die Masse dar. Und man sieht natürlich auch die Reaktion des Körpers darauf, mit massiven Einwanderung von Leukozyten in diesen Schleim, sodass man von jetzt an nicht nur auf die Biopsien sich verlassen kann, sondern auf die kontinuierliche Stuhluntersuchungen. Ich denke, von Intensivpatienten steht keiner auf, sodass das, was in dem Schieber kommt, kann man auch untersuchen. Bei Colitis ulcerosa sieht man, dass die Leukozyten, aber auch jetzt im Schock, das wäre jetzt bei dem Schwein, von dem ich Ihnen erzählt habe, was geschlachtet worden ist, das Bild ist erstaunlicherweise sehr ähnlich mit dem, was man bei Menschen mit Colitis ulcerosa sieht. Das ist jetzt ein zusammengesetztes Bild aus mehreren Abschnitten. Man sieht, dass die Leukozyten, die auswandern, sich auf der Oberfläche ansammeln und diese Reaktion darstellen. Nun, viele Bakterien verschwinden oder viele Gruppen von Bakterien verschwinden und dieses Verschwinden ist sehr stark krankheitsspezifisch. Crohn und Colitis sind absolut unterschiedlich und die Unterschiede sind so wie bei Spektrophotometrie vorwiegend daran zu sehen, welche Gruppen von Bakterien vollständig eradiziert werden. Dieses Verschwinden ist meist aktivitätsabhängig, das heißt, wenn Patient gut behandelt ist, wenn er zum Beispiel Stoß von Prednison bekommt oder Remikardiotherapie, können die Veränderungen vollständig verschwinden und die kommen nach Absetzen oder nach Reduktion von Prednison oder nach Reduktion von, beziehungsweise nach Abstand von Remikarde wieder. Man kann das kontinuierlich sehen und man kann die Therapie von Patienten nicht mehr von Beschwerden ableiten, sondern direkt von den Befunden aus dem Stuhl. Nun, wir haben erstmal 84 verschiedene Sonden ausgesucht, daraus 11, die besonders repräsentativ waren. Mit diesen 11, wie gesagt, 3000 Zylinder von verschiedensten Krankheiten untersucht, mit natürlich besonderem Augenmerk auf Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Und ich will Sie jetzt mit Details nicht belasten, die Publikation wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei IBD erscheinen. Es ist so, dass Crohn und Colitis aus dieser Sicht völlig unterschiedliche Krankheiten sind. Das, was bei einer Krankheit niedrig ist, ist bei anderer Krankheit erhöht, sodass man kann nicht sagen, dass es einfach jetzt eine Aktivierung der Immunität ist, sondern jeweils spezifische Mechanismen, die jeweils bei diesen Krankheiten spezifisch aktiviert sind. Und anhand von allein nur zwei Kriterien, das sind die Leukozyten auf der Oberfläche und fäkale Bakterium Brausitzekonzentration, ist es schon möglich, Crohn und Colitis voneinander zu unterscheiden und von allen anderen Krankheiten, solange sie aktiv sind. Man sieht aber auch, dass in der Remission bei Patienten, die keine Beschwerden haben, weniger als ein Jahr, dennoch die Veränderungen nachweisbar sind. In 70% der Fälle, was dafür spricht, dass unsere Therapie, die nur auf Beschwerdebild basiert, einfach inadäquat ist. Wiederum bei Patienten, die über 2 Jahre keine Beschwerde hatten, dann 70% haben überhaupt keine Zeichen von der Krankheit, was wiederum spricht, dass diese Krankheit heilbar ist, wenn wir konsequent diese Krankheit angehen würden. Nun, in diesem Zusammenhang wollte ich Sie schon dafür zu animieren, dass eine sinnvolle Kooperation entsteht zwischen Anästhesie und Gastroenterologie und dass die Bakterien in Schockzuständen, in Agoniezuständen, in alles, was auf Intensivstationen geschieht, auch untersucht werden und dass man daraus auch sinnvolle Strategien für Behandlung von diesen Patienten ableiten kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin sehr überrascht, wie breit die Anästhesisten doch an die Sachen rangehen, von dem Spektrum von Themen, die auf dem Kongress gelegt worden sind. Ich hätte gewünscht, dass wir Internisten auch ein bisschen weiter als der Schallkopf und das Loch von Endoskop schauen würden. Leider bei uns ist der Trend umgekehrt. Wir kapseln uns immer mehr ein in spezielle und spezifische Bereiche. Und alle Achtung, was die Anästhesie alles auf die Beine stellt.